Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Überstanden ist die Sache mit Corona ja längst nicht, siehe Delta-Variante, aber es bewegt sich doch schon wieder einiges. Und das kann man auch sehr gut ablesen am Arbeitsmarkt. Es gibt aktuelle Daten und danach nimmt dieser Markt sowohl in Berlin als auch in Brandenburg weiter Fahrt auf. In Zahlen: im Juni waren in der Region 277.000 Menschen auf Jobsuche, 7.000 weniger als noch im Mai. Und die Arbeitslosenquote wird beziffert mit 8,2%. Details hat rbb-Reporter Thomas Weber.
In Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen nach mehr als einem Jahr wieder knapp unter die Marke von 200.000 gesunken. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 9,8%. Hier sind es 5.000 Arbeitslose weniger als noch im Mai. Laut Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit zeigen sich mit den sinkenden Infektionszahlen jetzt Signale für eine weitere Erholung auf dem Arbeitsmarkt. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist im Juni weiter gestiegen. Im Land Brandenburg ist die Arbeitslosenquote erstmals seit über einem Jahr unter 6% gesunken. Hier waren zum Monatsende 77.500 Menschen auf Jobsuche, 2.400 weniger als im Mai.
Passend zum Thema Arbeitsmarkt, das Thema Homeoffice. Da sind ja in Corona-Zeiten ganz neue Möglichkeiten ausgelotet worden und Menschen, die sich das vorher überhaupt nicht vorstellen konnten, haben Gefallen daran gefunden. Bis Ende Juni gab es ja sogar eine bundeseinheitliche Verordnung, wonach der Arbeitgeber, wo immer das möglich war, Homeoffice zulassen musste. Die endet nun. Zeit, erste Bilanz zu ziehen und was daraus werden könnte. Inforadio-Reporterin Annette Mirsch hat sich mal in der Region dazu umgehört.
Homeoffice verändert unsere Arbeitswelt massiv und hat Vorteile wie Nachteile im Schlepptau. Doch während Gewerkschaften nun Regelungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz auch in den heimischen vier Wänden fordern, lehnen Arbeitgeberverbände das als neues Bürokratiemonster ab. Die Wirtschaft brauche nach der Pandemie Flexibilität und Freiräume statt weiterer Regulierungen. Das unterstützen FDP und CDU. Auch der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann lehnt eine gesetzliche Homeoffice-Regelung ab. Er selbst ist Unternehmer und Sprecher des Unionsarbeitskreises Zukunft der Arbeit und sagte dazu im Inforadio:
Also ich finde, wir sollten die Gerichte aus den Fragen raushalten. Ich glaube, dass wir eine neue Kultur des Arbeitens für Büroarbeit schon gefunden haben. Die allermeisten Arbeitgeber verstanden haben, dass das eben auch viele Vorteile hat. Aber man darf es doch nicht zu extrem machen.
Dafür sollten Chefs und Mitarbeiter frei aushandeln, was für ihre Firma passt.
Also erstens, glaube ich, 5 Tage die Woche Homeoffice ist in aller Regel Unsinn. Und zweitens müssen wir Ausgleichsmechanismen finden. Ich finde, wir sollten Leute nicht zu Hause isolieren. Deswegen ist es wichtig, dass es dritte Arbeitsordnung gibt, dass Menschen, die das gerne so haben, ihre Arbeit von ihrem Privatleben auch räumlich trennen können. Aber das muss nicht unbedingt nach einem langen Pendelverkehr sein, das kann auch in einem sogenannten Coworking Space in meinem Dorf sein.
Völlig neue Erfahrungen durch den Arbeitsalltag mit Homeoffice hat nun auch Angelika Klingsporn. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin des Berliner Arbeitnehmer-Coaching-Unternehmens Goldnetz. Klingsporn meint, Homeoffice-Regelungen in Betrieben sind nötig. Dabei gehe es vor allem um die Frage der Erreichbarkeit.
Denn in dem Moment, wo ich meine Arbeitszeit flexibel gestalte, muss ich ja sehen, dass alle auch irgendwo wieder zusammenfinden.
Doch wie sieht es für Arbeitnehmer aus? Wie viel Mitspracherecht haben Sie bei der Frage, ob Sie nun weiterhin im Homeoffice arbeiten dürfen oder müssen? Arbeitsrechtler Hans Imhoff aus Potsdam erklärte dazu im RBB:
Das kommt darauf an, was ich im Arbeitsvertrag geregelt habe. Aus meiner Erfahrung haben die seltensten Arbeitsverträge eine Regelung zum Homeoffice. Wenn da nichts drin steht, dann habe ich auch das Recht, ins Büro zurückzukommen. Nur wenn ausdrücklich geregelt ist, dass ich auch meine Arbeit im Homeoffice ableisten muss, dann kann der Arbeitgeber von mir auch verlangen, weiter im Homeoffice zu bleiben. Aber ich denke, das sind relativ exotische Arbeitsverträge. Noch, das kann sich in Zukunft ändern.
Grundsätzlich aber rät der Potsdamer Rechtsanwalt, immer das Gespräch zu suchen. Unter Umständen können beide Seiten davon profitieren.
Annette Mirsch. Die Corona-Impfkampagne ist ja erfreulicherweise inzwischen schon ziemlich weit fortgeschritten. Vor ein paar Monaten sah das noch ganz anders aus, denn Impfstoff war Mangelware. Brandenburg hat da keine Ausnahme gemacht und deshalb war die zuständige Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von den Grünen stark in der Kritik. In der Folge hat dann das CDU-geführte Innenministerium die Verantwortung für die Impfstoffverteilung übernommen. Mit Ende Juni wird das jetzt wieder rückgängig gemacht und Landespolitikreporterin Amelie Ernst in Potsdam nennt in ihrem Ihrem Bericht zunächst das Motto, unter dem das Ganze steht.
Geordnet und einvernehmlich, das sind die Stichworte, auf die sich CDU-Innenminister Michael Stübgen und die grüne Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher offenbar mehr oder weniger bewusst geeinigt haben. Denn geordnet und einvernehmlich, so soll die Übergabe der Verantwortung zum 1. Juli ablaufen, betonen beide.
Das Problem ist beherrschbar. Nach jetzigem Stand sind die restlichen Impfungen übers Land jetzt mit einem kleineren Stab zu organisieren. Und wir haben einen geordneten Übergang vereinbart mit dem Gesundheitsministerium.
Hier hat sich erstmal gar nichts aufgelöst, sondern der Impflogistikstab arbeitet weiter. Bei uns im Haus wird am Impfen auch kontinuierlich immer weiter gearbeitet, wie das auch in den letzten Monaten der Fall gewesen ist. Das wird einen nahtlosen Übergang zum 1. Juli geben und da ist hier überhaupt keine Zäsur oder kein Bruch.
In den vergangenen Monaten und auch schon vor der Übergabe im März knirschte es allerdings unüberhörbar zwischen den beiden Häusern. Schließlich ging es auch um Machtfragen und um die Darstellung nach außen. Ist eine grüne Ministerin mit der Impflogistik überfordert? Und kann es ein selbsternannter Impfminister von der CDU wirklich besser? Linken-Fraktionschef Sebastian Walter bilanzierte schon vor wenigen Wochen.
Frau Nonnemacher ist gescheitert an der Impfkampagne. Herr Stübgen ist eigentlich auch gescheitert an der Impfkampagne. An der Stelle frage ich mich einfach weiterhin, und das frage ich mich seit Dezember, was macht eigentlich Herr Woidke, was macht die Staatskanzlei an der Stelle? In jedem anderen Bundesland ist die Impfkampagne Chefsache, weil eben auch allen anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten klar war, also wie viel Vertrauen in dieser Impfkampagne steckt und wie viel Vertrauen man dadurch auch verlieren kann, wenn es nicht läuft. Und Brandenburg ist weiterhin eines der Schlusslichter.
Beim Prozess Im Prozentsatz der Zweitimpfungen liegt Brandenburg tatsächlich weiter hinten im Ländervergleich. Allerdings sind fehlende Impfdosen inzwischen kein Thema mehr für den Impflogistikstab, egal in welchem Haus er angesiedelt ist. Die neue Aufgabe für Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher heißt nun, Impfwillige so ansprechen, dass sie die Angebote auch annehmen.
Aber natürlich haben wir jetzt schon eine schwierige Situation wegen dieser Bedrohung durch die Delta-Welle. Wir spüren schon, dass doch sowohl in den Arztpraxen als auch in den Impfzentren Termine nicht wahrgenommen werden, sehr leicht Termine zu bekommen sind. Das heißt, so mit dem Rückläufigkeit des Infektionsgeschehens scheint sich auch so ein bisschen die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, zu reduzieren. Und da müssen wir sehr, sehr aufpassen.
Die Bündnisgrünen wünschen sich für diese Aufgabe mehr Personal im Gesundheitsministerium. Diese Frage wurde bisher allerdings nicht geklärt, schon gar nicht einvernehmlich.
Das war der Bericht von Amelie Ernst. Gibt es Rechtsextremisten innerhalb der Polizei? Der Verdacht liegt ja zumindest nahe, wenn wie in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder auch in Hessen Chatgruppen von Polizisten mit rechtsextremistischer Hetze entdeckt werden. Das Brandenburger Polizeipräsidium hat darauf reagiert und die Stelle eines Ansprechpartners für mögliche Extremismusfälle geschaffen. Dazu der Bericht von Carsten Steinmetz.
Andreas Wimmer hat bisher als Stabsleiter in der Polizeidirektion West in Brandenburg-Havel gearbeitet. Jetzt ist der 52-Jährige von Polizeipräsident Stepin zum Extremismusbeauftragten ernannt worden.
Herr Polizeipräsident, ich bedanke mich auch für das Vertrauen, das Sie in mich setzen. Ich freue mich hier auf diese neue Herausforderung für mich.
Und die ist durchaus groß. Weit verbreitete rechtsextremistische Umtriebe, wie in anderen Bundesländern aufgedeckt, möchte das Brandenburger Polizeipräsidium unbedingt verhindern. Mögliche Tendenzen soll Andreas Wimmer früh erkennen und dagegen vorgehen. Der neue Extremismus-Zuständige will zum Beispiel
Ansprechpartner sein für Polizistinnen und Polizisten, die vielleicht auch der Meinung sind, dass sie auf dem herkömmlichen Dienstweg nicht weiterkommen, die sich dann auch an mich wenden können. Wenn sie Hinweise auf ein nicht adäquates Verhalten haben, Hinweise auf irgendwelche extremistischen Bestrebungen.
Die es offenbar auch in der Brandenburger Polizei schon teilweise gegeben hat. In Cottbus posierten vor anderthalb Jahren einige Polizisten vor einem rechtsextremen Graffito. Zurzeit laufen 5 Disziplinarverfahren gegen Brandenburger Beamte wegen eines Rechtsextremismusverdachts. Für Polizeisprecher Thorsten Herbst sind es Einzelfälle.
Aber wäre den Anfängen und jeder Einzelfall ist einer zu viel.
Der neue Extremismusbeauftragte soll auch eng mit der Fachhochschule der Polizei zusammenarbeiten, dort Weiterbildungen organisieren und die Verfassungstreue von jungen Polizeianwärterinnen und Anwärtern überprüfen. Die Polizei steht nun mal aufgrund ihrer Befugnisse im Fokus einer kritischen Öffentlichkeit, sagt Polizeipräsident Oliver Stepin.
Das müssen wir als Polizei nach meiner Überzeugung auch aushalten. Wir sind darüber hinaus, glaube ich, gut beraten, aktiv im Rahmen unserer Möglichkeiten mitzuwirken und uns auch anlassunabhängig stets ein gutes und vor allem ein valides Bild von der Situation machen.
Dafür soll künftig Andreas Wimmer sorgen, in seinem Fulltime-Job als erster Extremismus-Ansprechpartner der Brandenburger Polizei.
Vor 10 Jahren hat ja der Bundesfreiwilligendienst den Zivildienst abgelöst. Und damals stand die Frage, kann der Bufdi den Zivi angemessen ablösen? Und ist der Bundesfreiwilligendienst 10 Jahre später in der Erfolgsgeschichte? RBB-Reporterin Aline Lepsch ist genau dieser Frage nachgegangen, und zwar beim Behindertenwerk Spremberg e.V., kurz BWS. Hier ihr Bericht.
Was tun nach dem Abi? Für Marlene Sauer stand der Plan fest. Sie geht zur Polizei.
Das war eigentlich nur mein einziger Plan, was natürlich ein bisschen doof war. Und dann hatte ich natürlich, weil ich nicht angenommen wurde, keinen Plan B.
Auf die Schnelle fand sie keine Ausbildung und wusste auch gar nicht so richtig, was sie machen soll. Durch ihre Familie ist sie dann auf den Bundesfreiwilligendienst beim BWS in Spremberg gekommen. Was ganz anderes als ihre ehemaligen Mitschüler machen.
Am Anfang hat man auch so, was machst denn du jetzt ein freiwilliges Jahr? Das ist ja jetzt so ein Jahr verschenkt sozusagen. Jetzt lernst du ja noch nicht richtig. Aber das ist nicht der Fall. Ich habe so viel jetzt dazugelernt fürs Leben. Das formt einen halt echt total. Ja.
Katrin Böhrens ist 48. Vor 7 Jahren war sie Bundesfreiwilligendienstlerin, kurz Bufdi.
Also meinen Beruf, den ich erlernt hatte, wollte ich definitiv nicht mehr. Ich wollte was anderes und dadurch hatte ich hier die Möglichkeit, ohne Verantwortung reinzurutschen. Zu gucken, liegt mir das, komme ich damit klar?
Arbeit hätte sie sonst nur ganz weit weg bekommen und eine neue Ausbildung wohl gar nicht, erzählt sie.
Deswegen war der Bundesfreiwilligendienst die beste Option für mich, ja.
Seit 6 Jahren ist sie nun auch fest angestellt beim BWS Spremberg. Ein realistisches Abbild, was der Bundesfreiwilligendienst kann. Und die Nachfrage sei groß, sagt Janett Skoda von der Personalabteilung der BWS Spremberg. Es gibt jedes Jahr 3-mal so viele Buftis wie damals noch Zivis.
Also es können ja alle Leute, die ihre Schulpflicht beendet haben, den Bundesfreiwilligendienst antreten. Wir haben von 16 bis 69 Jahre alte Bundesfreiwilligendienstleistende, sowohl Männer als auch Frauen, gehabt in der ganzen Zeit. Also es ist ein buntes Spektrum. Man lernt gegenseitig.
25% werden nach ihrem Dienst sogar übernommen. Für den BWS Spremberg also ein Erfolgskonzept.
Dass wir eben Mitarbeiter dadurch selbst gewinnen konnten. Wertvolle Mitarbeiter, die sich wirklich mit dem Unternehmen auch verbunden fühlen.
Wir haben gehört, Janett Skoda vom Behindertenwerk Spremberg im Bericht von Aline Lepsch. Und soweit wir das gehört haben, 10 Jahre Bundesfreiwilligendienst. Das scheint ja in diesem geschilderten Fall tatsächlich eine Erfolgsgeschichte zu sein. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.